Wir können in so kurzer Zeit so viel transformieren, so viel zeigen. Und man sieht in einer relativ schnellen Wertschöpfungskette das Ergebnis und die glücklichen Menschen, die dort dann wieder ein- und ausgehen können. Und das ist mir persönlich einfach extrem wichtig. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir nicht mit der Neubaulogik die Probleme lösen können, sondern mit einer Bestandslogik, die wir uns jetzt beibringen müssen, die wir lernen müssen, wo wir auch Unternehmen schon unterstützen, genau dieses Fundament auch im Unternehmen aufzubauen, dann ist es genau das, was wir verstehen müssen, damit es wirtschaftlich funktioniert. Ja, wir sind schuld, wenn wir jetzt an der Ist-Situation nichts ändern und nur zugucken und an unserem alten Geschäftsmodell des Neubaus festhalten und uns nicht die Augen öffnen für das, was kommen wird, dann verpassen wir so ein bisschen diese Gesamtgroßverantwortung, die wir für die Welt haben.
Glücklich wohnen. Der BUWOG Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge und herzlich willkommen zu Staffel 8 von Glücklich wohnen, der BUWOG Podcast. Rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Diwe und ich darf verraten, es gibt viele interessante Themen in dieser Staffel zu entdecken. Also am besten abonnieren Sie diesen Podcast. Heute also Staffelauftakt mit dem Thema Bauen im Bestand. Fast 2/3 der CO2-Emissionen von Immobilien entstehen bei ihrer Herstellung. Gebäude sanieren und umnutzen statt abreißen, das hat daher eine ganz besondere Bedeutung und das Bauen im Bestand ist ja eine Kunst für sich. Und zu diesem Thema hat sich ein neues Netzwerk gegründet, der Verband für Bauen im Bestand. Zu Gast ist heute Sarah Dungs, die erste Vorsitzende und außerdem ist sie Geschäftsführerin der Greyfield Group, ein Unternehmen, das Umnutzung bebauter Flächen und Redevelopment betreibt. Bauen im Bestand, jetzt unser Thema. Herzlich willkommen, Sarah Dungs.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auf das Gespräch. Wir klären zum Einstieg mal ein Thema, die Forbes-Liste, auf der Sie sind. Die Forbes-Liste 30 under 30, also eine Auswahl nicht von unermesslich reichen Menschen zwingend, sondern von jungen Talenten, die besonders innovativ und einflussreich sind. Sie haben sich einen Namen gemacht, richtig?
Ich hoffe, ja. Das sagen viele über mich und ich freue mich natürlich sehr über diese Auszeichnung und auch in ein solches Netzwerk nochmal aufgenommen zu werden. Und ja, mich freut es einfach, dass die Arbeit in vielen Themen sichtbar ist und der tägliche Schweiß und die Leidenschaft, die man dann reinbringt, tatsächlich auch ein bisschen wieder zurückgegeben wird.
Erläutern Sie uns mal kurz Ihren Werdegang. Wie ging es irgendwie nach dem Abi alles los bis heute?
Eigentlich völlig unspektakulär tatsächlich. Ich habe nach dem Abitur Raumplanung studiert an der TU Dortmund und wollte dann eigentlich ein Auslandssemester machen. Und damals habe ich leider keinen Platz bekommen. Es gab 3 Bewerber für England. Da konnte ich nämlich weiter Hockey spielen. Das war mein Wunschort. Und es gab nur 2 Plätze. Und ich war leider der 3. im Bunde, der das Los nicht bekommen hat. Somit musste ich auf eine Freundin warten unten im Empfang und habe damals da den Aushang der Greyfield gelesen und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt halt Werkstudentin und das ist eigentlich der unspektakuläre Werdegang. Dann bin ich zur Greyfield gekommen, durfte das Unternehmen aus den Kinderschuhen an mit begleiten, mit aufbauen so ist dann eigentlich alles losgegangen.
Also ganz spannender Werdegang tatsächlich von der Werkstudentin zur Geschäftsführerin.
Das ist richtig, ja.
Erklären Sie uns ein bisschen das Unternehmen Greyfield Group.
Wir als Greyfield sind, ich sag mal immer liebevoll anders. Also wir definieren viele Themen anders für uns. Wir haben ein anderes Miteinander, einen Arbeitsvertrag auf einer Seite. Es ist viel von Vertrauen und Performance tatsächlich getriebenes Unternehmen. Und als wir damals angefangen haben, haben wir uns schon rein auf den Bestand fokussiert. Damals eher aus der Brille der Flächenversiegelung, weil damals ja eigentlich schon klar war, wir müssen weniger Fläche versiegeln und damit war klar, okay, es muss mehr ins Bauen, im Bestand gehen und dann gab es die erste Präsentation, die ich damals für unseren CEO und Gründer Tim Sassen erstellen musste, war dann der große Slogan, Deutschland ist fertig bebaut das zeichnet uns als Greyfield aus, dass wir jahrelang die Geisterfahrer in der Branche waren, weil alle immer gesagt haben, hey, mach doch mal irgendwas Sinnvolles, nämlich Neubau und bitte nicht Bestand und so kompliziert und jetzt zeichnet uns es aus, dass wir so konsequent beim Bauen im Bestand geblieben sind und uns ja viele Lösungsmöglichkeiten, glaube ich, angeeignet haben, die uns jetzt weiterhelfen.
Also Geisterfahrer heißt, die ganze Branche war in die andere Richtung unterwegs. Sie haben gesagt, wir müssen revitalisieren, wir müssen umnutzen und müssen das, was fertig gebaut ist, mit Fantasie aufknacken und in eine Zukunft führen.
Ja, absolut. Absolut. Genau so war es. Und wir sind aber, mussten sehr, sehr viele Klinken putzen, bis wir auch Partner gefunden haben, die das tatsächlich auch mit uns umsetzen wollten. Und ja, mittlerweile sind wir die absoluten Vorreiter. Gefühlt sind wir nicht mehr die Geisterfahrer, sondern fahren vorweg und oder neben den anderen her, die es auch schon machen. Und da freuen wir uns natürlich und unterstützen und treiben die Vision voran, die Immobilienbranche von diesem klassischen Neubau tatsächlich zum Bestand zu transformieren, weil da sind wir überzeugt davon, dass das der neue Standard der Branche werden wird.
Was sind typischerweise Immobilien, die Sie als Greyfield Group ankaufen, umwandeln, vielleicht in den eigenen Bestand nehmen? Fragezeichen.
Also wenn wir Projekte entwickeln, dann nehmen wir diese gerne in den eigenen Bestand. Und für uns ist immer wichtig eigentlich zwei Dinge. Es muss eine abgerockte Immobilie sein, die Nachnutzungspotenzial hat. Das heißt, relativ kurzfristige Mietverträge nur noch drauf liegen. Und das Zweite ist, dass ganz viele Menschen dort in der Umgebung leben, denen wir diese Immobilie wieder zurückgeben können. Und das sind eigentlich unsere wichtigsten Ankaufskriterien. Nach Assetklassen unterscheiden wir nicht. Hauptsache ist eine Bestandsimmobilie und Hauptsache es gibt einen Nachnutzen für diese Immobilie, für die Menschen vor Ort, und das sind eigentlich unsere strategischen Themen im Ankauf.
Also Assetklasse heißt, Sie machen sowohl Wohnimmobilien als auch Gewerbeimmobilien, Sonderimmobilien oder was haben Sie da auf der Watchlist?
Genau, all das. Ich halte immer von dem Begriff der Assetklassen nicht viel, weil es halt investorengetrieben ist. Wir entwickeln halt alle Immobilien, völlig egal, was es vorher war. Also nein, es ist uns nicht egal. Wir schauen uns die Historie der Gebäude immer sehr, sehr genau an. Aber uns ist es dann viel, viel wichtiger, was können wir in Zukunft da tatsächlich draus machen, welche Vision sehen wir, und somit kaufen wir alte Kaufhäuser an, wir kaufen Wohn- und Bürogebäude an, Wohn- und Geschäftshäuser. Wir haben eine alte Funke-Druckerei gekauft, also da ist alles bunt gemischt dabei.
Gerockte Immobilien, gibt es einen Grad der Abgerocktheit, wo Sie sagen, da bin ich raus?
Nee. Ich denke noch mal kurz drüber nach, aber nee. Also wenn ich in so eine komplett abgerockte Immobilie gehe, dann kriege ich eigentlich immer mehr ein Lächeln ins Gesicht und freue mich, was man hier alles draus machen kann. Nee, also abgerockter, also es geht immer abgerockter und umso besser.
Also da ist eher sozusagen dann die Fantasie und der Kampfgeist geweckt. Sie haben von den Kaufhäusern gesprochen. Da könnte es ja in Deutschland die ein oder andere Immobilie geben, die frei wird, die irgendeine Idee braucht für Umnutzungen. Viel zu tun.
Absolut, aber ich freue mich auf die ganzen Aufgaben und vor allem freuen wir uns darauf, dass wir halt hoffentlich ganz viele und andere Unternehmen auch davon motivieren können, mit uns gemeinsam das umzusetzen. Wir als Greyfield haben nämlich gar nicht die Riesenwachstumsstrategie im Unternehmen. Also wir haben uns für eine Ewigkeitsstrategie tatsächlich entschieden. Und was uns dann nämlich ganz, ganz wichtig ist, ist Unternehmen das beizubringen und davon zu überzeugen, dass Bauen im Bestand wirtschaftlich funktioniert, wie es funktioniert. Und dass wir dann diese ganzen Themen, die jetzt auf den Markt kommen werden, tatsächlich auch umsetzen können, weil wir als Greyfield können gar nicht alles umsetzen. Das heißt, wir müssen ganz viele von dem Geschäftsmodell überzeugen, die dann hoffentlich diese ganzen Gebäude revitalisieren, umnutzen und den Menschen wieder zurückgeben.
Sie müssen kurz erklären, was eine Ewigkeitsstrategie ist. Das habe ich mir notiert.
Ja, eine Ewigkeitsstrategie ist, dass wir uns irgendwann entschieden haben, was wollen wir eigentlich als UnternehmerInnen erreichen in unserem Dasein. Und wir haben damals gesagt, wir haben nicht das Ziel, irgendwie diese klassischen Fragen zu beantworten. Wie viele Mitarbeiter wollt ihr sein? Welche Wachstumsziele habt ihr? Das sind ja die klassischen Fragen, die einem auch immer wieder gestellt werden. Und wir haben gesagt, wir müssen darauf eine Antwort finden, weil genau das ist nicht unser Ziel. Und dann sind wir irgendwann beim Begriff der Ewigkeitsstrategie hängen geblieben, haben dazu ja auch eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Wichtig ist dabei uns immer, dass es wirklich eine gemeinnützige Stiftung ist, die Greyfield Stiftung, mit der wir diese ganzen Themen der Bestandssanierung, Forschung, Lehre und Ausbildung auch fördern tatsächlich und unterstützen. Und diese Stiftung wird uns hoffentlich definitiv überleben. Und das ist dann unsere Verankerung quasi, unsere Missionsträger der Ewigkeitsstrategie.
Also irgendwie ein Vermächtnis, was sich nicht nur in Geschäftszahlen und in möglichst großen Teams oder so ausdrückt.
Genau.
Nun haben Sie den Verband für Bauen im Bestand gegründet. Gar nicht so lange her, ich glaube 2023, richtig?
Korrekt, ja, im Februar 2023.
Und also jetzt anderthalb Jahre her. Wer ist da alles an Bord und wie kamen Sie drauf und was macht der so?
Wie kamen wir drauf? Eigentlich ganz banal. Wir unterstützen schon seit sehr, sehr vielen Jahren ehrenamtlich diverse Verbände, haben immer viel in Arbeitsgruppen mitgearbeitet, etc. und haben dann aber festgestellt, so, es gibt so viele Themen, die bewegt werden müssen und die vielen anderen Verbände haben halt, ich sag mal, die ganze Immobilienbranche immer im Fokus. Sie müssen alle Assetklassen bedienen, sie müssen alle Geschäftsfelder bedienen und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, es muss einen geben, der sich rein auf das eine Thema Bauen im Bestand fokussiert, dafür die Stimme immer wieder erhebt und vor allem konkrete Lösungen anbietet. Also das treibt uns als Greyfield immer an, dass wir uns nicht an diesen ganzen Herausforderungen, das funktioniert ja nicht, das wollen wir nicht und das geht ja nicht, aufhalten, sondern tatsächlich Lösungen konkret erarbeiten und auch anbieten. Und das war in vielen Verbänden immer mit sehr, sehr langen Prozessen aufgrund der Strukturen dieser Verbände gegeben. Und da haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es doch einfach mit einem eigenen Verband, wo wir unsere eigenen Prozesse machen können und damit viel schneller die Lösungen auch am Markt platzieren können und vielleicht auch den deutschen Perfektionismus an der einen oder anderen Stelle einfach mal beiseite lassen, sondern vielmehr die Lösung in den Fokus stellen und dann Work in Progress die Themen weiterzubringen. Bearbeiten.
Und wer sollte typischerweise dort Mitglied werden in dem Verband Bauen im Bestand? Sind das Planende, sind das Investorinnen und Investoren, sind das Ingenieurbüros, die auf sozusagen auch technische Themen spezialisiert sind oder wer ist da typischerweise richtig?
Bitte alle. Alle, die Lust haben, den Bestand voranzutreiben und den Wandel der Immobilienbranche aktiv zu gestalten. Und dann ist es mir völlig egal, aus welcher Richtung er kommt. Vielmehr glaube ich, dass diese interdisziplinäre Art uns viel, viel schneller, noch besser voranbringt. Und ja, am Ende des Tages sind es viele planende Architekten, ja, weil das halt deren, ich sag mal, am ehesten das nahe liegt, dass sie zu uns kommen. Aber wir freuen uns auch über Kooperationen mit anderen Verbänden und ja, auch Unternehmen, die einfach sagen, hey, wir wollen was lernen oder wir haben vielleicht auch schon Lösungen, die wir nutzen, weil wir haben so viel Bestand und wir würden gerne einfach mal unsere Excel-Liste einbringen, die nochmal checken lassen von den Mitgliedern in einem Workshop und dann tatsächlich die Lösungen auch teilen, weil wir wollen Wissen teilen und ja, von daher alle herzlich eingeladen, die den Wandel aktiv gestalten wollen.
Was motiviert Sie denn persönlich, sich diesem Thema Bauen im Bestand zu verschreiben? Und Sie haben ja auch eine bestimmte Ungeduld, also eine Lust, dort nicht sozusagen den klassischen Strukturen in den Verbänden unterwegs zu sein, sondern ich sag mal mit dem Speedboat ein bisschen da schneller unterwegs zu sein. Was treibt Sie da?
Ich glaube, ich bin grundsätzlich sowieso ein sehr, sehr untriebiger Mensch, kann immer schlecht lange warten. Also wenn ich eine Lösung sehe und dann muss ich sie auch umsetzen. Da mag ich nicht in irgendeiner Warteschleife hängen, bis das dann umgesetzt wird. Und was treibt mich an? Ich habe, glaube ich, absolut mein Herz an diesen alten, abgerockten Immobilien verloren. Und ich glaube, das merkt man in allen Themen, die ich vorantreibe. Und diese Leidenschaft würde ich gerne einfach weitergeben und die Leute motivieren, das auch hinzubekommen, weil ich halt sehe, wie viel Spaß das macht. Wir können in so kurzer Zeit so viel transformieren, so viel zeigen. Und man sieht in einer relativ schnellen Wertschöpfungskette das Ergebnis und die glücklichen Menschen, die dort dann wieder ein- und ausgehen können. Und das ist mir persönlich einfach extrem wichtig und ist auch, glaube ich, einfach meine persönliche Motivation, die Themen dann anzutreiben. Und das bitte immer so schnell es irgendwie möglich ist. Ja.
Nun werden aber viele Leute sagen, das ist ein Nischenthema. Warum ist dieses Nischenthema so wichtig, gerade wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt, an das Thema CO2-Ausstoß, den wir in der Immobilienbranche so produzieren und zu verantworten haben? Ordnen Sie es mal ein bisschen ein in den Dimensionen.
Ja, die Dimensionen sind ja eigentlich mittlerweile bekannt. Also wir in der Bau- und Immobilienbranche sind so die größten Treiber, was die negative Nachhaltigkeit quasi angeht. Wir verbrauchen sehr, sehr viel Abfall, Ressourcen und CO2. Und das ist eigentlich auch die logische Schlussfolgerung, was Bauen im Bestand so wertvoll macht für uns aktuell. Wir haben uns Ziele gesetzt in der Bundesregierung, nämlich Abfall, Ressourcen, CO2 und aber auch Flächen in Anspruchnahme zu reduzieren. Und das bekommen wir mit Bauen im Bestand hin, indem wir den gebauten Bestand nutzen. Tatsächlich können wir so viel CO2 einsparen, weil das ja alles schon mal, das CO2 ist ja jetzt schon in der Luft, weil das Gebäude steht schon. Und wenn wir diese Sachen nutzen können, dann können wir einfach wahnsinnig viel für den Klimawandel tun. Und das muss uns als UnternehmerInnen, glaube ich, auch bewusst werden, dass es unsere Verantwortung ist. Also ja, das sind Ziele der Politik, aber am Ende des Tages sind es unsere Ziele als UnternehmerInnen, diese Ziele umzusetzen und dafür Lösungen zu erarbeiten. Und das Nachhaltigste, was wir tun können, ist Bauen im Bestand. Und deswegen treibt uns das so an, das auch voranzubringen. Es gibt da mittlerweile Nachweise für CO2-Bilanzen, die wir aufgestellt haben, und auch schon publiziert haben, dass wenn wir den Bestand erhalten, also vielleicht mal in Zahlen gesprochen, wenn wir neu bauen, dann reden wir so von 800 bis 1000 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Und bei einer Sanierung reden wir ungefähr, je nachdem, was man macht, so von 100 bis 200, vielleicht 300 Kilogramm CO2. Und jetzt müssen wir uns das CO2-Budget so vorstellen, dass es wie so ein Geldbudget ist. So, wir haben jetzt 100 Euro und wir müssen diese 100 Euro können wir nur einmal ausgeben und nicht öfter. Und dementsprechend müssen wir halt schauen, was ist denn sparsamer? So, und da ist Bauen im Bestand definitiv sparsamer. Und ich warne immer davor, diese 12 bis 15 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter an ihre Neubauten dran schreiben. Hänge ich immer ein großes Ausrufezeichen dran. Das ist auf die nächsten 50 Jahre gerechnet. Und wenn wir uns diese Zahlen schönreden, dann ist das auch vielleicht ganz nah an Greenwashing. Ich meine, jetzt bin ich keine Rechtsanwältin, möchte da keinen riesen Fass aufmachen, aber ich möchte zumindest mal die Warnung aussprechen, weil dieses Budget ist ja jetzt da. Und wenn wir diese vergleichsweise nochmal mit diesen 100 Euro, wenn wir die jetzt ausgeben, dann können wir die nicht auf die nächsten 50 Jahre strecken. Also ich meine, ich kann ja keinen Kredit auf der Erde aufnehmen und sagen, oh, ich zahle dir dafür aber, weiß ich nicht, 4% Zins, dafür, dass du das ein bisschen streckst. Das ist halt ein Budget und wenn wir es jetzt aufbrauchen, dann ist es leer. Das heißt, auch bei der Herstellung von Neubauten müssen wir da aufpassen, dass wir da nicht die Zahlen ein wenig verfälschen.
Also ich habe die Zahl ja eingangs gesagt, 60 oder 2/3 des CO2, das eine Immobilie im Lebenszyklus so produziert und emittiert, stecken in der Herstellung.
Absolut, genau. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Bei der Betriebsphase, ja, da wird aktuell der Fokus drauf oder noch immer der Fokus draufgelegt, aber diese Werte sind marginal. Ja, natürlich ist der Bestand, der Neubau besser als der Bestand, aber es geht ja vielmehr darum, mit wie viel wenigen Eingriffen kriege ich den Bestand denn in der Bewirtschaftungsphase tatsächlich auch besser hin, weil dann ist er definitiv in dem Lebenszyklus Betrachtung maximal im Vorteil gegenüber einem Neubau.
Sprechen wir nochmal über die Wirtschaftlichkeit. Es ist ja vielfach der Neubau wirtschaftlicher als Sanieren, Umbauen, Umwandeln. Woran liegt das?
Spannende Frage. Das liegt daran, zumindest meine Vermutung, dass wir, und da habe ich mich mal 30 Jahre lang, also die letzten 30 Jahre, mal mit der Vergangenheit der Immobilienbranche beschäftigt. Und wir haben Neubau gelernt. Wir können gar nichts anderes. Die letzten 30 Jahre ist halt ganz, ganz viel professionalisiert worden zum Thema Neubau. Das heißt, wir haben Normen, wir haben Richtlinien, wir haben Prozesse, wir haben Lean-Management, all das. Wir wissen ganz genau, wo stecken die Risiken bei einem Neubau, wenn ich eine Baugruppe Grube aushebe? Was könnte passieren? Was muss ich vorher prüfen? Wie muss ich meine Unternehmer auf der Baustelle so koordinieren, dass es wirklich in Zeit, Termin und Qualität dann auch funktioniert? Und wenn wir das verstanden haben, dass wir 30 Jahre lang nur das eigentlich gelernt haben, dann ist das ein Fundament, auf dem wir jetzt gerade stehen. Und wenn man sich Bestandsentwicklung anschaut, dann finde ich das immer ganz spannend, weil ich habe festgestellt, ich kann zum Beispiel gar keinen Neubau. Ich habe jahrelang oder mein ganzes Leben jetzt bisher nur Bauen im Bestand gelernt und ich bin mit einem Neubaulogik komplett überfordert. Das ist aber eine spannende Erkenntnis für mich selbst gewesen, weil dementsprechend versteht man, dass die beiden Themen halt zwei unterschiedliche Fundamente sind. Das eine sind die Prozesse, Tools und Anwendungen, Mindset bei einem Neubau. Und das zweite Thema ist das Fundament für den Bestand. Wir haben ganz andere Prozesse, ganz andere Tools, ganz anderes Mindset auf der Baustelle, was nötig ist, diese Herausforderungen zu lösen. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir nicht mit der Neubaulogik die Probleme lösen können, sondern mit einer Bestandslogik, die wir uns jetzt beibringen müssen, die wir lernen müssen, wo wir auch Unternehmen schon unterstützen, genau dieses Fundament auch im Unternehmen aufzubauen, dann ist es genau das, was wir verstehen müssen, damit es wirtschaftlich funktioniert. Wir können nicht glauben, dass wir das mit der alten Denkweise wirtschaftlich hinbekommen. Das funktioniert nicht. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ja. Aber sobald man das wechselt, das Fundament und das versteht, dann ist Bestandsentwicklung super wirtschaftlich, weil das tun wir seit 12 Jahren. Und ich glaube, wir sind immer der lebende Beweis dafür, dass es wirtschaftlich funktioniert.
Wenn Sie sagen, Bestand muss man lernen oder Bestandssanierung muss man lernen, heißt das auch, dass im Grunde in der Ausbildung an den Universitäten dieses Thema eine andere Bedeutung erfahren müsste? Oder im Hinblick auf ja Nachhaltigkeitsthemen, die nicht erst heute hochgekommen sind, sehen Sie schon, dass sich dort was tut in der Forschung?
Also ich merke zwei Dinge. Auf der einen Seite passiert da schon eine Menge. Also ich stehe jetzt seit ungefähr 4 Jahren ja auf den Bühnen der Bau- und Immobilienbranche und früher war ich immer so der Alien, der gekommen ist und Hauptsache die ist wieder weg und keiner redet über Bestand. Und jetzt ist es ja viel mehr das Thema. Das heißt, alle auf der Expo Real letztes Jahr schon reden über Bestand. Das heißt, das Thema kommt. Ich glaube, der Wandel ist aktiv da. Wir spüren ihn, das merken wir. Natürlich auch in der Forschung, Lehre und Ausbildung. Was aber den da noch fehlt, ist der konkrete Ansatz, wie kriegen wir das denn jetzt in die bestehenden Studiengänge tatsächlich implementiert? Und da haben wir tatsächlich, da kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben für Ende des Jahres beziehungsweise nächsten Jahres, wir werden die BIP Academy gründen, also eine Academy für das Bauen im Bestand. Und wir haben uns dagegen entschieden, einen neuen Lehrstuhl aufzubauen, sondern wir haben uns dazu entschieden, an die Ausbildungssysteme, die da sind, an die Universitäten, aber auch in die Verwaltung hineinzugehen und auch ins Handwerk reinzugehen, Module anzubieten, die dann das Bauen im Bestand lernen. Das heißt, wir, die BIP Academy wird eine Art, sage immer so schön, Modelagentur sein. Wir haben die Dozenten und die Themen und bei uns kann man das dann quasi so kaufen, wie man es dann für sich selber dann braucht und so andocken an die bestehenden Systeme. Und auch da ist wieder halt mein Gedanke der Schnelligkeit, bis ich einen eigenen Studiengang aufgebaut habe, brauche ich wahrscheinlich auch nochmal 10 Jahre. Und so schaffen wir es wahrscheinlich innerhalb der kürzesten Zeit, das in die Aus- und Weiterbildung hineinzubekommen. Und das ist ein Thema, was uns umtreibt.
Also auch in Forschung und Lehre kann und wird sich was tun und der Verband leistet da seinen Beitrag. Bleiben wir nochmal bei der Wirtschaftlichkeit. Glauben Sie, dass diese Wirtschaftlichkeit sich zugunsten des Bestands verbessern wird, in dem Moment, wo CO2-Bepreisung im Neubau ein größeres Thema wird oder richtig durchschlägt?
Also davon bin ich überzeugt, dass das kommen wird. Alle, die glauben, dass das nicht kommen wird, die, weiß ich nicht, müssen abwarten im Zweifel. Das wird kommen und das wird natürlich ein extremer Treiber für die Wirtschaftlichkeit eines Neubaus sein. An der Stelle sage ich auch immer gerne, ich bin nicht gegen Neubau. Neubau wird es geben müssen, ja. Aber bitte nur da, wo er wirklich sozial relevant ist. Das heißt, da, wo wir Schulen brauchen, Krankenhäuser oder auch Wohnungen vielleicht. vielleicht in manchen Gebieten. Aber dieses Pauschale, wir reißen ab, wir machen es neu, weil es uns mehr oder weniger nicht mehr gefällt, das darf es einfach nicht mehr geben und das muss mit der CO2-Bepreisung in Zukunft auch einfach unwirtschaftlich gemacht werden, ja.
Also klare Lenkung über den CO2-Preis, aber dieses Mindset, das Sie angesprochen haben, die Denkweise, das ist vielleicht eines der Hindernisse, Sie haben es mal so benannt, für das Bauen im Bestand. Erklären Sie mal diese Hindernisse in den Köpfen. Ist das so, dass Architektinnen und Architekten gerne neu erschaffen wollen und das Umbauen nicht so sexy ist?
Ja, ich glaube, das ist unter anderem ein Thema. Wir haben es einfach nicht gelernt. Punkt. Das habe ich gerade schon versucht zu erklären. Die Bau- und Immobilienbranche war auf den Neubau getrimmt und daraus resultiert auch, dass wir jetzt so viele Probleme sehen, weil der Neubau scheint für uns so problemlos zu sein, weil wir vergessen haben, dass wir die ganzen Probleme seit 30 Jahren auch kennen und einpreisen können und mitdenken quasi schon. Und wann ist ein Problem ein Problem? Immer nur, wenn ich es vorher nicht kenne und auf einmal auftaucht. Und beim Bestand ist es so, wir werden immer Probleme haben. Das Entscheidende, was man im Bestand lernen muss, ist, wie löse ich die Probleme? Und es werden immer Probleme kommen. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Fußball. Sie haben immer einen anderen Gegner. Ist ja nur entscheidend, welche Taktik sie anwenden. Und wir als Greyfield haben uns zum Beispiel ganz viele Bestandstaktiken aufgestellt, wo wir sagen, okay, das ist wieder ein Problem, was in diese Kategorie fällt und wir werden es so und so lösen. Natürlich gibt es niemals ein Patentrezept, weil es alles unterschiedlich sein oder in den Problemen unterschiedlich ist, aber immer ziemlich ähnlich zueinander. Und das heißt, das ist genau die neue Denkweise, die wir lernen müssen. Wir schaffen es nicht problemlos, sondern wir müssen viel mehr Freude daran finden, die Probleme zu lösen und daran Spaß zu haben.
Dann schauen wir uns mal diese Probleme oder sagen wir mal Herausforderungen, schauen wir uns die mal an bei der Revitalisierung von Bestandsimmobilien. Was sind denn mit Hinblick auch auf die Projekte, die Sie selbst begleitet haben oder auch aus dem Netzwerk kennen, was sind denn die klassischen Herausforderungen, wenn ich einen solchen Oldtimer vorfinde, eine richtig abgerockte Immobilie, die Sarah Dungs viel Freude bereitet? Wie kann ich das clustern? Und gibt es Herausforderungen, wo Sie sagen, da ist noch ganz viel zu tun?
Klar stehen wir auch vor Herausforderungen, wo wir erstmal grübeln müssen, wie können wir die lösen. Ich bin auch schon mal gefragt worden, welche Immobilien ich tatsächlich nicht mehr transformieren könnte. Mir sind damals nur Tankstellen eingefallen, weil dann wird's echt schwierig. Dann geht's noch in Richtung Café, aber danach fallen auch mir keine Ideen mehr ein. Das heißt, die Gebäudesubstanz muss schon immer in einem Maße vorhanden sein, dass eine Umnutzung tatsächlich auch funktioniert. Und was ich vorhin schon sagte, der Mensch muss halt drumherum leben. Wenn wir eine Bestandsimmobilie haben, wo keine Menschen mehr drumherum leben, dann werde ich eine Revitalisierung nicht umgesetzt bekommen. Ansonsten natürlich rechtliche Themen, die uns immer wieder Steine in den Weg legen, was das Thema Schallschutz angeht etc. Wir müssen halt einfach verstehen, und das war eigentlich ein schönes Beispiel gerade von Ihnen. Wenn wir versuchen, einen Oldtimer so zu sanieren wie einen Neuwagen, Klimaanlage, Servolenkung, Sitzheizung, dann kann das nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen von dieser Denke wegkommen und tatsächlich den Oldtimer lassen und den Charme darin entdecken und das tatsächlich machen, was sicherheitsrelevant ist. Sicherheitsgurte, vielleicht Airbags einbauen, aber doch bitte nicht immer unbedingt die Sitzheizung und die Klimaanlage. Da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, so wie wir jetzt hier heute bei 35 Grad auch ohne Klimaanlage klarkommen.
Und trotzdem müssen ja sozusagen Sicherheitsthemen, wie Sie gesagt haben, Brandschutz und all das, was dranhängt, das muss ja einfach umgesetzt werden.
Absolut, das muss umgesetzt werden. Da darf man und sollte man nicht drüber diskutieren, aber das ist auch machbar. Aber da braucht man auch immer die richtigen Fachplaner, die auch da selber mit einem Lächeln durch so einen Bestand gehen und sagen, ich zähle nicht nur die Probleme auf, sondern ich hatte jetzt letzte Woche wieder noch eine Besichtigung mit einem Statiker und der geht halt durchs Gebäude und sagt, guck mal, das ist doch noch toll, das ist toll, das ist gut erhalten, das können wir nutzen. Und ja, da oben, da müssen wir vielleicht ein bisschen angreifen, das ist nicht mehr so top in Ordnung. Und das ist die Denkweise, die wir brauchen. Und ich habe schon zu viele Gespräche auch mit Fachplanern und UnternehmerInnen gelernt oder selber erlebt, wo man ins Gebäude geht und es dann einfach nur heißt, ja, das funktioniert nicht, das ist nicht und das können wir auch nur abreißen und das geht nicht. Und dann Hinweis an der Stelle, das sind die falschen, sondern es müssen die sein, die das Positive in solchen Immobilien dann auch finden.
Also wo eher die das Funkeln in den Augen ist, ob der vielleicht auch vielen Herausforderungen, die da so kommen. Wie sind denn eigentlich Behörden, Baubehörden dann so drauf bei speziellen Projekten, wo sie sagen, wir müssen eigentlich weg von der Überregulierung? Das muss ja am Ende jemand genehmigen, in irgendeinem Bauamt, in irgendeinem Rathaus. Gibt es da besonders gute Gemeinden, in denen das gut funktioniert? Oder wie erleben Sie generell so die Flexibilität an der Stelle?
Die Flexibilität ist gut, wenn wir den oder die Stadtbeamten tatsächlich verstehen. Also die Genehmigung stempeln, die tragen die Verantwortung dafür. Und dass die nicht etwas stempeln, was sie nicht verstehen oder nicht genehmigen können, finde ich absolut nachvollziehbar. Also wenn ich an der Stelle sitzen würde ich es auch nicht tun wollen. Das heißt, wir versuchen bei Genehmigungen im Bestand tatsächlich immer einen Dialog gemeinsam mit der Stadt zu finden und auch die Problemlösung gemeinsam zu machen, die Themen und Herausforderungen zu erklären und gemeinsam zu erarbeiten, was braucht dieserjenige, um den Stempel uns tatsächlich auch zu geben. Und da sind wir dann in der Verantwortung, diese Herausforderungen dann zu lösen und das zu liefern, was wir brauchen. Und manchmal muss man aber auch tatsächlich einfach auf die Sprünge helfen. Es gibt in allen Bundesländern Erlasse auch für die Mitarbeitenden in den Kommunen. Und die kennen die teilweise gar nicht. Das heißt, das Thema Abweichung ist bei uns in NRW immer ein ganz großes. Das heißt, wenn ich von einer Brandschutznorm abweichen möchte und die irgendwie anders löse, dann muss diese Genehmigung eigentlich oder diese Abweichung genehmigt werden, wenn keine brandschutztechnischen Herausforderungen entgegenstehen. Das wissen die teilweise aber gar nicht. Aber es gibt einen Last dazu, dass sie das tun müssen. Und da kann ich immer nur appellieren, da sich auch frühzeitig zu informieren. Das versuchen wir auch mit unserem Verband aktuell nochmal aufzuarbeiten, dass es vielleicht in Zukunft so eine Art Datenpool gibt, wo man sowas auch vielleicht schneller findet als jetzt ganz kompliziert irgendwo. Also man muss ja auch wissen, wonach man sucht. Aber da sind wir auch dran, da vielleicht in Zukunft Hilfestellungen zu geben, um solche Genehmigungen zu erleichtern.
Also da kann der Verband auch Lotse sein, vielleicht auch Mediator oder Begleiter. Absolut. Bei Projekten, wo man weiß, da ist viel Musik drin in der Immobilie, aber es bräuchte vielleicht ein bisschen die Beweglichkeit und die Fantasie auf allen Seiten. Herausforderungen. Sie hatten gerade die Tankstellen angesprochen. Sind die Herausforderungen eher sozusagen auf technischer Seite, generell jetzt nicht nur bei den Tankstellen, bei der Bestandssanierung eher auf der technischen Seite, also was das Material angeht, oder ist es eher die Nutzungsidee?
Ich würde sagen, eher nicht die Nutzungsidee. Die Nutzung ergibt sich durch die Menschen vor Ort. Dann ist nur die Frage, wie flexibel ist der Eigentümer im Hintergrund? Ist immer mein Lieblingsbeispiel. In Duisburg-Marxloh haben wir ein ehemaliges Kaufhaus erworben. Da gibt es eine ganz kleine Pizzeria drin. Und wie erfahren Sie jetzt, ob die kleine Pizzeria ein gutes Investment ist? Naja, indem sie als Eigentümer hingehen und eine Pizza bestellen und die essen. Und wenn sie schmeckt, dann wird das wahrscheinlich ein gutes Investment sein, wenn die Pizza auch noch im Preis-Leistungs-Verhältnis zu den Menschen vor Ort passt. Und das ist, glaube ich, dahingehend nicht schwer, wenn man mit der richtigen Brille den Nutzer sucht tatsächlich. Und das meine ich gerade auch mit der Pizzeria. Wenn wir da natürlich nur mit einem maximal renditegetriebenen Anspruch dran gehen würden, würden wir nicht auf die Pizzeria kommen. Und da muss man sich die Frage stellen, wie gucke ich auf den Nutzer? Das heißt, habe ich dann wirklich ein Nutzerproblem oder nicht? Wenn man es richtig macht, würde ich behaupten, ist das eher das geringere Thema. Die größere Herausforderung sind tatsächlich immer die technischen Themen. Absolut, klar. Ist uns schon alles begegnet in einem Gebäude, vor allem wenn sie immer wieder auch umgenutzt worden sind, dann fängt schon an, wenn sie einen Wasserschaden haben und von oben Wasser reinläuft, dass sie glauben, das Rohr gefunden zu haben und das irgendwie noch 5 Abzweigungen im Gebäude hat und an einer völlig anderen Stelle rauskommt und sie irgendwie 2 Wochen damit verbringen, das richtige Rohr zu finden. Das sind halt die Themen, ja, die machen es kompliziert, aber irgendwie machen sie auch Spaß.
Erklären Sie mal, was kann einem noch passieren in technischen und der technischen Aspekten?
Eine ganze Menge kann einem passieren. Und weil ich das nicht alles auswendig aufzählen kann, haben wir dazu den BIP-Check erstellt, tatsächlich von unserem Verband. Es ist ein Risikomanagement-Tool, abgeleitet damals aus dem Redevelopment-Leitfaden von der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Der ist schon 2016 tatsächlich veröffentlicht worden. Mhm. Da war Tim Sassen, unser Gründer und CEO, damals der Leiter der Kompetenzgruppe. Und wir haben damals schon gesagt, wir müssen diese Besonderheiten, die halt anders sind als bei einem Neubau, herausstellen. Was müssen wir prüfen? Was müssen wir berücksichtigen? Wie sieht eine Schadstoffampel eigentlich aus? Wann wurden welche Schadstoffe verbaut? Welches Material wurde benutzt? In der Nachkriegszeit wurden auch vielleicht mal gerne zwar in der Statik so und so viel Stahl reingeschrieben, aber eigentlich haben sie auch ein bisschen weniger benutzt, weil es war ja ein bisschen weniger da. Also all solche Themen, das sind Themen, die weiß man eigentlich. Mhm. Und die haben wir mal komplett zusammengefasst. Der BIP-Check ist bei uns auf der Website kostenlos herunterladbar, wo sowohl zu technischen, wirtschaftlichen, sozialen Anforderungen, Nachhaltigkeitsanforderungen, die Besonderheiten im Bestand aufgezählt werden. Von daher die Empfehlungen alle einfach kostenlos runterladen. Und falls tatsächlich ein technisches Thema fehlt oder ein anderes Thema fehlt, wir freuen uns auf all die, die uns dann den Hinweis geben. Wir arbeiten die Dinge dann gerne ein.
Also ein Tool, der BIP-Check auf Ihrer Webseite, ein Tool, um ja so einen Bestand oder ein Bild zu bekommen von diesem Bestand, den man da hat, möglichst so eine 360-Grad- Blick auf den Patienten, in Anführungszeichen.
Genau. Und es wird auch in Zukunft noch einen Fortcheck quasi geben, der da ein bisschen kürzer ist. Also dieser BIP-Check ist sehr, sehr lang. Da muss man schon sehr viel Muße bringen. Aber bei zum Beispiel einer Ankaufsprüfung gibt es in Zukunft auch noch einen verkürzten Check. Da können wir schon mal ein bisschen spoilern, was da sonst noch so kommt. Mhm.
Sie haben gesagt, auch die soziale Dimension wird da gecheckt. Technik, das kann man sich alles vorstellen. Wirtschaftlichkeit haben wir, glaube ich, auch eine Vorstellung davon. Was spielt so rein bei der sozialen Dimension?
Ja, vor allem wie viel Arbeitsplätze können wir schaffen? Wie viel Wohnraum könnte man schaffen? Was ist überhaupt notwendig? Also erstmal den Markt tatsächlich auch zu prüfen. All das sind Themen, die wir dort berücksichtigen. Aber auch die Zusammenarbeit, die Organisation der Beteiligten und vor allem auch ganz, ganz früh in die Nutzungsidee hineinzugehen. Was ist der Bedarf tatsächlich der Menschen und wie können wir aber auch die Menschen bei der Umsetzung partizipieren lassen, mitzunehmen. Also an vielen Bestandsgebäuden hängen sehr, sehr emotionale Werte. Bei der Funke-Druckerei gab es damals Leute, wir haben eine öffentliche Führung gemacht, da gab es dann welche, damals habe ich hier schon als kleines Kind oder ja als Jugendlicher vielmehr Zeitungen ausgetragen. Mhm. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Da hängen so viele emotionale Werte dran, die man berücksichtigen muss, wenn wir jetzt auf einmal diese Themen angreifen. Und das sind alles solche Fragestellungen, die wir da in dem Bereich aufnehmen.
Also die Menschen vor Ort mitnehmen. Wenn wir über das Thema Bauen im Bestand sprechen, Nachverdichtung, dann geht es auch um Aufstockungen. Da bieten ja gerade die Immobilien der 50er, 60er und 70er viel Potenzial. Ich habe eine Zahl gesehen, irgendwo 1,5 Millionen Wohnungen könnte man theoretisch schaffen, wenn überall drauf gebaut wird. Aber da wohnen ja schon Leute, die sind vielleicht gar nicht begeistert über eine Baustelle, die bei ihnen auf dem Dach dann stattfindet. Kriegt man sowas hin mit guter Kommunikation, mit frühzeitiger Beteiligung? Oder bräuchte es da einfach auch noch mehr Toleranz auf allen Seiten?
Toleranz ist immer ein Thema, aber wie entsteht Toleranz? Indem man miteinander redet, indem man den Menschen mitnimmt, erklärt, was passiert, wie lange passiert etwas und warum, wieso, weshalb tun wir etwas. Und ich habe bisher dahingehend keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht. Also auch wir haben schon einen Umbau gemacht, wo oben drüber Wohnungen waren. Kein Thema. Also ist einfach immer nur eine Frage, wie setzen wir das Ganze um? Habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht.
Erzählen Sie mal ein paar Positivbeispiele. Sie hatten gerade schon Duisburg benannt als ein umgebautes Pressehaus, glaube ich.
Oder das war ein altes Kaufhaus, genau. Die alte Druckerei in Essen ist ein Logistikcenter, damals eine Druckerei gewesen, 35.000 Quadratmeter, wo wir jetzt einen innerstädtischen Logistikhub rausgemacht haben und tatsächlich auch eine Pedelfläche eröffnet haben. Das heißt, man kann jetzt jetzt in der alten Druckhalle Padel-Tennis spielen. Die Plätze sind schon eröffnet. Das ist halt einfach ein perfektes Beispiel, wie wir zeigen, wie wir solche Immobilien den Menschen wieder zurückgeben können. Sowohl für das, was sie nutzen in ihrem alltäglichen Bedarf, nämlich Logistik, nah in der Stadtnähe zu haben, aber auch Freizeitangebote zu stellen. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, ist nämlich mein Herzensprojekt, mein letztes Projekt gewesen bei der Greyfield, und zwar unser Umbau unseres Büros an der Hindenburgstraße. Und was mich an diesem Projekt nach wie vor so fasziniert ist, dass es eine profane, einfache Immobilie ist. Also es ist nichts Besonderes. Wir haben keine Druckerei, wir haben kein cooles Kaufhaus oder sonst dergleichen. Es ist einfach eine ganz normale Immobilie, so wie wir sie hundertfach hier in Deutschland stehen haben. Und da haben wir, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen, was man aus so alten Schätzen tatsächlich herausholen kann. Und ich höre von allen Besuchern von uns, die kommen immer rein und sagen, oh, hier sitzt die Greyfield, so, es sieht aber komisch aus, weil der Eingang halt so normal, so profan ist. Und wenn man dann reinkommt, dann sind dann doch immer alle begeistert und fragen eigentlich, wie haben wir das hinbekommen? Und das ist unser Aushängeschild, weil wir da zeigen können, was Bauen im Bestand eigentlich tatsächlich hermacht, nämlich aus was ganz Profan, was Tolles, was in der aktuellen Zeit funktioniert.
Also ein bisschen Geschichte bewahren, ein bisschen Baukultur vielleicht bewahren. Sie sind ja mit dem Verband auch Mitunterzeichner der globalen Initiative für das baukulturelle Erbe im Klimawandel. Sind wir etwas drüber gestolpert? Erklären Sie uns mal, mit welchen spezifischen Klimawandel Anforderungen oder Folgen oder Herausforderungen der Gebäudebestand zu kämpfen hat?
Der Gebäudebestand ist mit dem Klimawandel in vielerlei Hinsicht natürlich in Berührung, weil er teilweise an Flächen steht, die vielleicht in Zukunft Überschwemmungsflächen sind, aber auch vielleicht statisch gar nicht mehr den Wind, Schnee und Sonnenverhältnissen ausgesetzt ist. Das sind Themen, die man herausfordernd lösen muss, weiterdenken muss. Muss man aber auch bei einem Neubau, also auch das ist nicht nur ein Bestandsthema. Und was auch immer relevant ist, ist die Entwässerung auf einem Grundstück. Also das ist eine Herausforderung, die wir teilweise nicht lösen können. Man spricht jetzt schon immer, dass Gebäude ganz anders entwässert werden müssen. Jetzt habe ich eine komplett versiegelte Bestandsfläche, schon aus der Historie komplett versiegelt. Wo soll ich mit dem Wasser hin? Also ich kann es auf dem Grundstück, außer ich baue einen Riesentank, gar nicht lösen. Und das sind natürlich Themen, wo wir in Zukunft Lösungen für finden müssen, das hinzubekommen.
Also das Stichwort Schwammstadt, was man im Neubau ab der ersten Planung richtig machen kann, nämlich das Regenwasser vor Ort zu halten, zu versickern, auf den Dächern zu speichern, in Regolen, Zisternen etc. Das ist also im Bestand deutlich schwieriger.
Absolut, klar. Wir haben ja eine versiegelte Bestandsfläche und wir können nur das Wasser aufnehmen, was bisher aufgenommen worden ist. Und wenn es jetzt viel, viel mehr wird, dann müssen wir uns kreativ Gedanken machen, wie wir das Wasser aus den Städten losbekommen. Aber auch da, Deutschland ist fertig bebaut, wir werden das Problem in Masse haben. Das heißt, ich habe es nicht als einzelne Eigentümer, sondern alle Eigentümer haben das Problem, wie wir das lösen. Wir haben es in Weil am Rhein gesehen. Es ist dann ein Riesenthema und das muss gelöst werden. Da können wir nicht wegsehen und das können wir auch nicht auf den einzelnen Eigentümer abschieben. Das funktioniert wirtschaftlich nicht.
Deutschland ist fertig gebaut, andere Länder ja auch. Wenn Sie ins Ausland blicken, gibt es da Länder, die beim Thema Bauen im Bestand besonders weit vorne sind, besonders kreativ sind, die vielleicht die ein oder andere Regularie entspannter auslegen?
Ja, wenn wir in die Niederlande schauen, in die skandinavischen Länder, die sind da viel, viel weiter als wir, viel, viel experimenteller unterwegs. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, einfach immer zu perfektionistisch. Wir können ja nichts anpassen, wenn es nicht 100% ist und durch 100 Gremien durchgegangen ist. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern einfach viel, viel einfacher, weil sie einfach sagen, wir probieren es aus und wenn nicht, dann müssen wir wieder anpassen. Und ich glaube, diese Macher-Mentalität, die fehlt uns hier in Deutschland noch. Hat natürlich auch Vorteile, ich will es nicht schlecht reden, aber manchmal hemmt sie uns auch einfach in der Schnelligkeit der Umsetzung.
Die unterschiedlichen Entscheidungsebenen zwischen den Gemeinden, den Bundesländern und sozusagen dem Bund, ist das eher ein Hemmnis für das Bauen im Bestand oder sagen Sie, nee, da könnten wir, wenn wir ganz oben ansetzen, schon viel hinkriegen.
Also man kann viel hinbekommen, aber natürlich ist es eine Herausforderung für alle die, die in unterschiedlichen Bundesländern entwickeln. Und deswegen auch da, das ist das Thema, was wir auch mit dem Verband vorantreiben, da mit den Erlassen und den Genehmigungen da einfach Vereinfachungen herzustellen. Das heißt, relativ schnell herauszufinden, wo gilt welches Gesetz, wo sind sie ähnlich, wo muss ich andere Richtlinien beachten, dass wir da einfach Erleichterungen schaffen und nicht darauf warten, bis alle Gesetze gleich sind, weil das wird zu lange dauern. Also da lieber in der Zwischenzeit schon mal eine Lösung für zwischendurch anzubieten.
Es ist ja so, wir bauen gerade doppelt so viel neu wie im Bestand. Auch darauf haben Sie hingewiesen. Was würden Sie sich wünschen von den Planenden und Bauenden in den Büros, in den Immobilienfirmen in Deutschland?
Spannende Kennzahl. Ja, wir haben dazu den Greyfield-Index ja entworfen, der darstellt, wie viel bauen wir eigentlich neu, wie viel bauen wir im Bestand. Und unser Wunsch ist natürlich, dass dieser Index sich in Zukunft dreht und ich vielleicht in 10 Jahren wieder hier sitze und sagen kann, dass da tatsächlich mehr im Bestand gebaut wird als im Neubau. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir die Verantwortung übernehmen. Also natürlich gehen wir tagtäglich nicht aus Langeweile zur Arbeit und ich glaube, dass alle sehr, sehr motiviert auch sind, die Themen umzusetzen. Aber die Ärzte haben es eigentlich immer schön gesagt, es ist nicht unsere Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es ist unsere Schuld, wenn sie so bleibt. Und das ist für mich immer so ein Leitspruch. Ja, wir sind schuld. Wenn wir jetzt an der Ist-Situation nichts ändern und nur zugucken und an unserem alten Geschäftsmodell des Neubaus festhalten und uns nicht die Augen öffnen für das, was kommen wird, dann verpassen wir so ein bisschen diese Gesamtgroßverantwortung, die wir für die Welt haben. Das ist mir immer ganz wichtig, dass allen bewusst wird, da aktiv diesen Wandel zu gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dafür sind wir UnternehmerInnen, kein anderer kann es machen.
Wir hatten ja über die Wirtschaftlichkeit gesprochen, auch immer damit zu tun, welche Ideen habe ich und wie kann ich es finanzieren. Bräuchte es gezielt für das Bauen im Bestand andere Förderlandschaften, neue Förderprogramme, Fragezeichen?
Absolut, ja. Wir bräuchten neue Förderlandschaften, vor allem was die Transformation angeht von Bestandsimmobilien. Das heißt, wenn ich eine Büroimmobilie habe, ist es sehr kostspielig daraus, einzelne Wohnungen tatsächlich zu generieren. Es wäre aber machbar. Das heißt, wenn wir dort Förderungen tatsächlich an die richtigen Stellen bekommen würden, was zum Beispiel so eine Transformationsförderung wäre, dann könnten wir so Wohnraumthematiken natürlich viel, viel schneller und besser umsetzen.
Also F wie Förderung, es gibt ein weiteres F wie Feldhockey, da müssen wir natürlich auch unbedingt drüber sprechen. Sie sind nämlich nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch als Feldhockeyspielerin. Gibt es da irgendwelche Parallelen? Was aus dem einen Bereich können Sie nutzen fürs andere?
Oh, ich glaube, eine ganze Menge. Ich habe mit Hockey tatsächlich angefangen, als ich 3 Jahre alt war. Und Hockey hat mein Leben bestimmt, bis quasi jetzt der Bestand mein Leben bestimmt. Das heißt, ich spiele jetzt mittlerweile nur noch bei den dritten Damen am HTC Uhlenhorst. Da ist der Fokus, sage ich mal, nicht mehr so ganz auf dem Leistungsgedanken, sondern eher vielleicht auf das Bierchen an der Theke danach. Aber was habe ich aus dem Sport gelernt? Also ich habe in der Hockey-Bundesliga, glaube ich, gelernt, was es heißt, über so viele Jahre Disziplin an den Tag zu legen, mich aber auch immer wieder selbst zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen für das Team, fürs Gewinnen, fürs Verlieren, vor allem im Team. Ich war nie alleine für etwas verantwortlich, sondern ich war immer im Team dafür verantwortlich. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass ich auch persönlich, ich sag mal, von der Führung viel gelernt habe. Wie geht es? Also welche Trainer haben mich motiviert? Welche Trainer haben mich aber auch nicht motiviert und eher runtergezogen oder das Team in den falschen Momenten in die falsche Richtung gelenkt? Da nehme ich heute noch relativ viel tatsächlich mit in mein jetziges Leben. Und ich habe ja auch damals noch den Weiterbildungsstudiengang bei Wladimir Klitschko gemacht, der auch genau das Thema quasi ja vorantreibt, nämlich was kann man eigentlich aus dem Sport mitnehmen in sein Berufsleben. Und ich muss sagen, da sind schon verdammt viele Parallelen in allen Themen, die ich gerade aufgezählt habe.
Also Ausdauer, Kommunikation im Team, Teamfähigkeit und auch die Schnelligkeit und die Wendigkeit.
Ja, und auch die Anpassungsfähigkeit. Also in einem Finale zu stehen, in einer deutschen Meisterschaft und man liegt hinten, da muss man die richtigen Motivationssprüche nehmen und man muss Lösungen finden, die Taktik umstellen und zu überlegen, wie wir jetzt dieses Spiel noch drehen können. Und am Ende des Tages stehen wir doch genau da jetzt gerade in der Bau- und Immobilienbranche. Wir liegen mindestens 0-1 hinten. Und es ist ein Finalspiel, weil die Zeit rast, das CO2-Budget tickt täglich runter und wir müssen Lösungen finden und uns alle gegenseitig motivieren, das Spiel noch zu drehen.
Und der Verband will dazu auch einen Beitrag leisten. Danke für das Gespräch, Sarah Dungs.
Sehr gerne, vielen Dank für die tollen Fragen.
Also, wir haben es gehört, im Lebenszyklus einer Immobilie entstehen bei der Herstellung gut 2/3 der CO2-Emissionen. Umso wichtiger also, Immobilien nicht einfach schnell abzureißen, sondern mit Umnutzung, Sanierung, Verdichtung, Redevelopment und jeder Menge Fantasie den Lebenszyklus bestmöglich zu verlängern. Für das Bauen im Bestand braucht es also gute Ideen und auch Forschung, um mögliche Risiken in den Griff zu kriegen. Wie gut ist die Bausubstanz? Wie löst man Themen wie Schallschutz, Dämmung, Barrierefreiheit und Co. Und was steckt vielleicht außerdem an Überraschungen in einem solchen Oldtimer? Darauf gibt es Antworten. Einige auf der Webseite fürbauenimbestand.de und da gibt es auch zum Download die Checkliste Bauen im Bestand, über die wir gerade ja schon gesprochen haben. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Und zum Weiterhören in dieser Reihe darf ich direkt noch 2 Folgen empfehlen, die thematisch gut passen. Folge 41, Immobilienbestand gestalten, nachhaltig und digital. Und Folge 27, Thema von der Baukultur zur Umbaukultur. Im Interview haben wir da nämlich Rainer Nagel, den Vorstandsvorsitzenden der Bundesstiftung Baukultur. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke Sarah Dungs.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.